ARD.
Já mám velkou obavu z toho, jak v Evropě vzrůstá.
It's heartbreaking, to be honest. I have very few friends.
Tady vidíš, že rzeczywiście, že jesteśmy tymi trucicielami Europy.
Molti miei amici magari lavorano.
Il y a des normes européennes et on doit faire encore plus.
Bulgarien ist auch das einzige Land in der EU, wo es keine so eine Kinderklinik gibt.
Das ist eine soziale Katastrophe.
Das ist schon erstaunlich, was für einen schlechten Ruf die EU hier hat.
Also letztlich hat sie gesagt, Europa muss stark bleiben.
Am 9. Juni dürfen wir ein neues europäisches Parlament wählen. Und ich finde, das ist ein richtig guter Anlass, mal nachzufragen, wie es unseren Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich gerade so geht. Also, was beschäftigt die Leute in Europa vor dieser Wahl? Über welche Themen diskutieren sie und was hat das mit unserem Europa zu tun? Das hier ist 27, der Podcast zur Europawahl. Ich bin Hannes Kunz und ich würde euch gern mitnehmen, quer durch die EU zu den Menschen und ihren Geschichten. In dieser Folge sind wir in Schweden. Bunte Holzhäuschen, Midsommer und Idylle, seit mehr als 10 Jahren aber auch ein wachsendes Problem. Bandenkriminalität, Drogen und Schießereien auf offener Straße, kürzlich erst wieder in Stockholm. Und oft sind es Kinder, die sterben, aber auch Kinder, die schießen. ARD-Korrespondentin Sophie Donges hat Nicolas Lünaber getroffen. Er ist Sozialarbeiter in den Problemvierteln von Malmö.
I 20 år har jag jobbat inom socialt arbete med fokus på barn och unga i utsatta miljöer.
Als Sozialarbeiter hilft Nicolas schon seit 20 Jahren Kindern und Jugendlichen in Malmö, am südlichsten Zipfel Schwedens. Nicolas ist 43, trägt eine schwarze Bomberjacke, darunter ein Regenbogenshirt. Er ist muskulös, hat einen 3-Tage-Bart, seine Haare sind abrasiert, er hat mehrere Tätowierungen und was sofort auffällt, ist sein offenes Lachen. Er kommt mit dem Rad zum Treffpunkt. Ein Supermarktparkplatz in einem Viertel am Rande von Malmö. Hochhaustristesse. Der Wind ist eiskalt. Der Frühling hat es noch nicht nach Schweden geschafft. Viele Frauen tragen Kopftücher. Die meisten Menschen hier sehen aus, als hätten sie nicht viel Geld. Und nichts entspricht hier dem deutschen Schwedenbild. Keine hübschen Holzhäuschen, keine großgewachsenen, blonden, stylisch gekleideten Menschen.
Malmö är den stad i Sverige med högst barnfattigdom, där ojämlikheten är som störst, det vill säga inkomstskillnaderna.
Malmö ist die Stadt in Schweden mit der höchsten Kinderarmut. Viele Kinder landen in der Kriminalität, vor allem wegen sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit, sagt Nicolas. Nicolas kommt selbst aus einem Arbeiterviertel. Seine Eltern sind eingewandert aus Spanien. Die Familie hatte kein Geld, seine Mutter ist früh an Krebs gestorben. Durch seine eigene Geschichte hat er einen guten Draht zu den Kindern. Viel unternehmen kann man hier in Nydola nicht. Für viele Kinder ist der Basketballplatz ein beliebter Treffpunkt, um abzuhängen und ein paar Körbe zu werfen. Auch Nicolas ist oft hier, coacht die Kinder, spielt mit ihnen. Bei einer Basketballveranstaltung in Malmö lernt er 2007 Elijah kennen.
Jag träffade honom på ett basketevenemang. Så bara fick vi bra kontakt. Jag är en gammal avdankad basketspelare.
Elijah ist damals 8 und eines dieser Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Nicolas erinnert sich an den kleinen dunkelhaarigen Jungen, der am Rande des Basketballfelds wartet mit einem Ball in der Hand, so als könnte er direkt losspielen mit den älteren Jungs. Er bekommt sogar einen Spitznamen, der Junge mit dem Ball. Irgendwann, da kommen Elijah und Nicolas ins Gespräch. Sie werfen zusammen ein paar Körbe, freunden sich an. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zum Basketball. Nicolas hat selber lang gespielt und wird in dieser Zeit Trainer der Malbas. Das ist ein Profiteam aus Malmö.
Han gick på den skola som Expressen beskrev som Sveriges sämsta skola. Det var ett stigma som påverkade honom. Det påverkade hans utbildning, hans sociala liv.
Das Basketballtraining mit Nicolas gibt Elijah damals Halt. Der Junge geht auf die schlimmste Schule im Umkreis, wohnt in einem runtergekommenen Viertel mit hoher Arbeitslosigkeit und ohne Angebote für Kinder. Seine Eltern können sich nicht richtig um ihn kümmern und viele seiner Kumpels geraten auf die schiefe Bahn. Nicholas lässt Elijah bei sich übernachten. Einmal, auf der Couch, als Ausnahme. Aber dann kommt Elijah immer wieder und Nicholas sagt wieder ja. Nicholas will Elijah helfen. Und so kommt's, dass er ihn irgendwann ganz zu sich holt, mit Einverständnis von Elijahs Mutter. Er darf bei ihm wohnen, wenn er sich an bestimmte Regeln hält.
Han kom till en lugn plats, en trygg plats, eller en tryggare, jag bodde mitt i stan.
Regelmäßig essen, schlafen und Basketball trainieren. Die Routine ist wichtig, damit Elijah mal runterkommen kann und auch damit er reflektiert, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Elijah sagt heute, wenn Nicholas ihn nicht aufgenommen hätte, dann wäre er abgerutscht, schlimmstenfalls im Gefängnis gelandet. Elijah betrachtet Nicholas wie einen Vater oder auch einen großen Bruder. Und Nicholas geht's ähnlich. Er hat kürzlich ein Buch rausgebracht, in dem er das Verhältnis zu Elijah verarbeitet. Für ihn war es nicht leicht, plötzlich sowas wie ein Ziehbruder zu sein. Auch weil er ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen Kindern hatte, die er nicht retten konnte. Es ist dann ein bisschen die American Dream-Geschichte geworden. Elijah hat ein Basketballstipendium bekommen und spielt in internationalen Clubs.
Ja, in Ordnung, weil hat wollte mit Liebe.
Elijah sagt später in einem Interview mit dem schwedischen Sender SWT, dass die Beziehung zu Nicholas für ihn Gold wert war. Ohne ihn wäre er jetzt woanders.
Wurde Lachune Gold wert für der Finstinge zum Deinig.
Vernachlässigte Kinder, sie sind der Dreh- und Angelpunkt für Bandenkriminalität in Schweden. Kinder werden von Kriminellen angeworben, manchmal sind sie da erst 8 Jahre alt und dahinter steht das große Geld, das mit Drogen verdient wird. Und die Kinder, die werden von den Banden instrumentalisiert, weil sie nicht unter das Erwachsenenstrafrecht fallen. Und sie sind leichte Beute, kommen nicht selten aus kaputten Familienstrukturen, zu Hause herrscht Armut und sie sehen in ihren Vierteln, die, die hier was zu sagen haben, die Geld haben, das sind die, die in den Banden aktiv sind.
Om det samtidigt inte finns ett rikt föreningsliv, om byggnaderna är slitna, skolorna inte fungerar, föräldrarna lider av liksom mental ohälsa och fattigdomen är så påtaglig som den är, områdena är stigmatiserade i medierna.
Dass alles so schäbig aussieht in den bekannten Vierteln und sich niemand drum kümmert, was die jungen Menschen dort für Perspektiven haben, sondern sie vor allem in den Medien stigmatisiert werden. Das ist es, was die Jugendlichen an die Grenzen des Erträglichen bringt. Nicholas ist enttäuscht von der Politik, aber vor allem geschockt von der Naivität, in der viele Schweden leben.
Det är det vi, särskilt i Sverige, vi får inte in detta i våra skallar. Att vi tänker fortfarande, vi lever i en drömvärld. Vi tror att vi fortfarande har världens mest jämlika samhälle och en moralisk stormakt som gör allting rätt. Nej, det förblindar oss att se verkligheten.
Nicholas sagt, viele Schweden wollen das nicht wahrhaben und machen sich was vor, dass in ihrem Schweden die Welt noch in Ordnung ist. Und die Politik, die kümmert sich einfach nicht genug um diese Kinder.
Ja, ich lebe ja in Stockholm, da ist unser Büro und wir wohnen in einem normalen Wohngebiet, glaube ich, würde man einfach sagen. Also es gibt teilweise Einfamilienhäuser, es gibt aber auch ein paar Mehrfamilienhäuser, so ein paar Blocks sozusagen.
Das ist Sophie Donges. Sie berichtet für die ARD unter anderem aus Schweden, wo sie zusammen mit ihrer Familie seit 3 Jahren ungefähr lebt.
Und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, als wir hergezogen sind, dass es auch uns in unserem, in Anführungszeichen, normalen Gebiet trifft, in Anführungszeichen. Aber auch wir erleben diese Auswüchse von Bandenkriminalität tatsächlich mehr oder weniger auch vor unserer Haustür.
Wie schlimm sind denn diese Auswüchse? Wie schlimm ist die Lage insgesamt?
Naja, also ich kann es, wenn ich jetzt bei unserem Beispiel mal bleibe, im vergangenen Herbst gab es am Rande des Sportgeländes, wo unsere Tochter regelmäßig trainiert, einen Mord. Da ist ein Auto vorgefahren, abends kurz vor 7. Die Sportplätze waren voll mit Jugendlichen, die da ihre Trainings hatten. Und dann ist ein 18-Jähriger aus diesem Auto gestoßen worden, erschossen. Am helllichten Tag im Grunde genommen. Und ein anderes Beispiel ist jetzt tatsächlich gerade vor wenigen Wochen passiert. Da hat sich ein Familienvater, der mit seinem 12-jährigen Sohn unterwegs war, in einem benachbarten Wohngebiet von uns an so ein paar Jugendliche gewandt und hat die so ein bisschen zurechtgewiesen, weil die da so ein bisschen rumgepöbelt haben. Und dem haben sie einfach vor den Augen des Sohnes in den Kopf geschossen. Er ist auch gestorben. Also das sind brutalste Morde, die passieren. Und die führen in unserem Beispiel, um jetzt bei uns mal zu bleiben, auch zu Kriseninterventionseinsätzen bei uns an den Grundschulen von unseren Kindern. Also dass dann Teams vor Ort sind, die bereit sind, wenn die Kinder Redebedarf haben. Dann kommen immer diese Mails vom Fußballclub. Ja, und das ist schon sehr präsent bei uns zu Hause auch.
Wie oft passiert das?
Also es gab jetzt gerade im vergangenen Herbst so eine Welle der Gewalt in Stockholm. Also Oktober, November war das. Da ist diese Morde passieren ja oft als Reaktion auf einen vorhergegangenen oder vorangegangenen Mord. Da hatten wir hier innerhalb von einem Monat 12, 13 Tote im Umfeld Stockholms. Das war natürlich sehr extrem. Das kommt in so Zügen. Also man kann das gar nicht so richtig sagen. Es passiert nicht jeden Monat. Im Moment ist es ruhig, aber man weiß halt nie, wann so eine Welle wieder losgeht, ne?
Ich muss ehrlich sagen, ich kriege das in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Ich finde es irgendwie surreal, das von dir zu hören, weil für mich Schweden einfach immer noch dieses ja, friedlich, freundliche Bullerbü-Land ist. Jetzt sag mir nicht, das hat es nie gegeben. Also,
es gibt es in Teilen sogar noch. Ich will dich gar nicht sozusagen
total schocken. Ich bin nicht nur ein Astrid Lindgren-Opfer, es gibt es.
Es gibt es in Teilen schon. Es gibt ja auch ganz viele schöne Ecken hier und tolle Sachen, die man sich abgucken kann von dem Land. Aber es ist, also wir Deutschen neigen dazu, mit einer sehr rosa gefärbten Brille auf Schweden zu schauen. Und das Bild muss man schon korrigieren. Also das ist ein anderes hier. Diese Entwicklung mit diesen Banden, die gibt es seit 10, 15, vielleicht auch seit 20 Jahren schon, dass so Strukturen hier so langsam gewachsen sind und sich etabliert haben. Und das Interessante ist in der Tat, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland genauso reagieren wie du jetzt und sagen, das passt nicht zusammen. Aber klar, natürlich ist auch hier nicht alles gut. Und in dem Fall haben sie tatsächlich auch ein ernsthaftes Problem hier in Schweden.
Jetzt sagst du, das geht über mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar. Aber gab es sowas wie einen Tipping Point, also einen Zeitpunkt, wo es gekippt ist?
Ich habe das ganz viele Menschen gefragt, also vom Sozialarbeiter über den nationalen Polizeichef, den ehemaligen, über Ermittler, wie auch Bewohner von Gebieten und habe immer gefragt, wann war denn eigentlich der Moment, den ihr alle vielleicht verschlafen habt hier in diesem Land. So richtig kann man das nicht festmachen an einem Jahr, sondern es ist so eine schleichende Entwicklung gewesen, sagen viele. Also eine Sache, die immer wieder genannt wird, ist, das sind die Sparmaßnahmen, die Schweden auch erlebt hat, vor allem im Sozialbereich, aber auch im Bereich der Polizei, im Bereich von Schulen zum Beispiel. Und dann gibt es hier Wohngegenden, die einfach mit der Zeit auch immer mehr zu solchen abgehängten, wie soll ich sagen, also ne, von der Gesellschaft abgehängten Gegenden geworden sind. Also mit einer hohen Arbeitslosigkeit, mit viel Armut, mit wenig Integration. Und da ist man in Bereichen oder da ist man in Gegenden unterwegs, da erkennt man das Schweden, was wir vielleicht alle im Kopf haben, in dem Sinne gar nicht wieder. Und in diesen Wohngebieten, die sind dann eben, ja, ein bisschen sich überlassen worden. Das ist so die Kritik von sehr vielen Seiten. Da haben sich dann auf einmal Strukturen und diese kriminellen Gruppen gegründet und irgendwie hat man es nicht rechtzeitig gestoppt. Und jetzt ist es so, dass die Entwicklung so weit vorangeschritten ist, dass man in Schweden davon ausgeht, dass es 14.000 aktive Bandenkriminelle gibt in diesem Land und bis zu 60.000, die in irgendeiner Form auch verstrickt sind in diese Banden. Das sind halt mehr Menschen, als es Polizisten hier überhaupt gibt. Das heißt, man geht auch davon aus, das ist ein Problem, das werden die nicht in ein, zwei Jahren gelöst haben.
Wie krass ist das denn? Mehr Bandenmitglieder und Unterstützer als Polizisten in Schweden. Vielleicht können wir uns an der Stelle mal anschauen, wie die Lage in anderen Ländern bzw. europaweit ist. Bandenkriminalität ist kein rein schwedisches Phänomen. Laut Europol gibt es 821 aktive kriminelle Banden in Europa mit insgesamt mehr als 25.000 Mitgliedern. Ihr Hauptgeschäft ist der Drogenhandel. Jedes zweite Netzwerk ist darin verwickelt. Hauptsächlich geht es da um Koks. Und diese Banden sind laut Europol in allen 27 EU-Ländern aktiv. Was die Gewalt angeht, ist Schweden allerdings trauriger Spitzenreiter. Nirgends in der EU gibt es mehr tödliche Schusswaffengewalt und Schweden hat eine der höchsten Mordraten. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hat die Politik all die Jahre weggeschaut, es nicht wahrhaben wollen?
Also es gibt hier einen Journalisten, mit dem habe ich sehr lange gesprochen, der sich seit sehr, sehr vielen Jahren mit diesem Bandenthema befasst, der selber auch aus einer dieser Gegenden kommt. Und das ist genau das, was er immer sagt. Er sagt, wir haben darüber nicht sprechen können. Wir wollten das nicht wahrhaben, weil das nicht zu unserem Selbstbild passte hier in Schweden. Und weil es auch ein Thema ist, was sehr eng auch mit dem Thema Migration verknüpft ist. Also es wird hier keine offizielle Statistik geführt, wie viel Kinder, Täter, Opfer einen Migrationshintergrund haben. Aber es gibt immer mal wieder so Recherchen, auch von Medien zum Beispiel, die dann einfach das einmal offenlegen, einmal nachrechnen. Und er hat gesagt, er habe das vor einigen Jahren thematisiert und habe dann eigentlich eher erlebt, dass ihm so eine sehr ablehnende Haltung entgegenkam, dass man das so nicht sagen könne. Und inzwischen ist es aber so, dass das Thema sehr präsent ist in der Politik und zwar in meiner Wahrnehmung sehr getrieben bei der letzten Wahl durch die Rechtspopulisten und damit aber auch ein Thema von den anderen Parteien geworden ist und auch eines, was wirklich sehr populistisch hier angegangen wird und wenig differenziert.
Aber warum war das so lange so ein schwieriges Thema für die Schwedinnen und Schweden? Ist das typisch?
Also ich glaube, dass man es wirklich nicht so richtig wahrhaben wollte. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass man mit diesen Gegenden auch wenig Kontakt hat, ne? Also der durchschnittliche Parlamentarier, der kommt da in der Regel nicht her, so um es mal ganz platt zu sagen. Und das sind auch keine Gegenden, die irgendwie eine große Lobby haben. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass man in Schweden ja immer diesen Anspruch hat zu sagen, alla ska vara mer, das bedeutet so viel wie alle sollen dabei sein. Also das ist so ein Satz, den hört man im Schulkontext zum Beispiel oder auf dem Sportplatz ganz oft. Und das bedeutet, dass man immer gucken muss, dass irgendwie alle mitmachen können, ne? Egal was man macht. So. Dieser Satz gilt aber offenbar eben auch nicht für diese Gegenden. Also die hat man einfach so ein bisschen außen vor gelassen. Vielleicht wollte man auch da nicht so richtig hingucken und hat diese gesamte Entwicklung eine Weile laufen lassen, ohne zu reagieren. Und das rächt sich sicherlich jetzt sehr deutlich.
Jetzt wissen wir beide, dass es Quatsch ist, dass Migration automatisch zur Bandenkriminalität führt. Und trotzdem gibt es ja wohl ganz offensichtlich einen Zusammenhang. Welche Rolle spielt denn die Migration da?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Migration, also Schweden ist ja ein Land, in dem es sehr lange sehr viel Einwanderung gab. Das ist inzwischen auch politisch gestoppt worden. Das bedeutet aber ja nicht, dass all diese Menschen, die hierher gekommen sind, Kriminelle sind. Wir reden über einen Bruchteil, über einen kleinen Bruchteil von Kriminellen und vielen, vielen, die darunter leiden. Einer deutlichen Mehrheit, die unter diesen Taten leidet. Im Gegenteil ist es auch so, zum Beispiel, wenn man hier in Schweden zum Arzt geht, es gibt dieses ganze Gesundheitswesen ist hier geprägt von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Das würde überhaupt nicht funktionieren ohne diese Menschen. Also es gibt sehr viele Positivbeispiele auch. Was aber diese Täter und auch viele der Opfer eint, ist, dass sie eben aus Gebieten kommen, die sozial abgehängt sind. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Armut, wo man sehr eng zusammenlebt, wo es vielleicht auch ganz wenig positive Vorbilder gibt. Also die eigenen Eltern in Arbeitslosigkeit sind. Man ganz viel Armut erlebt und gleichzeitig sieht, die im Viertel, die was zu sagen haben, die die dicke Karre fahren, jetzt mal platt ausgedrückt, ja, oder die Designerjacke anhaben, die haben es irgendwie geschafft. Und das sind dann im Zweifel Menschen, die auch eben ja diesen Bandenhintergrund haben und die dann eine gewisse Attraktivität im Zweifel schon für 8- und 9-Jährige ausstrahlen, weil das ist das Alter, wo kriminelle Karrieren starten.
Das ist aber auch das Alter, wo man in die Schule geht und jetzt gilt auch das schwedische Schulsystem als so vorbildlich?
Ja, auch wieder rosa-rote Brille.
Oh Mann!
Nein, es tut mir leid. Nein, das, ich will jetzt gar nicht so schwarz malen. Es gibt ganz viele Sachen, die sind auch in den Schulen hier ganz toll. Auf jeden Fall. Und die Schulen sind in vielen Dingen auch wirklich gut ausgestattet, in Teilen sicher auch besser ausgestattet als Schulen in Deutschland. Aber auch da ist ordentlich gespart worden. Und wenn man jetzt auf PISA-Ergebnisse mal guckt, was ja oft so ein Indikator ist, liegen die Schweden auch schon lange nicht mehr ganz oben. Mhm. Und ich habe beispielsweise ein sehr langes Interview mit dem ehemaligen Polizeichef geführt, schon vor 1-2 2 Jahren war das, und habe ihn auch gefragt, was ist denn mit den Schulen und den Kindergärten? Und er sagt, ja, und das sind eigentlich die zentralen Plätze, wo was passieren muss. Weil wir müssen bereits an die Kinder ran, wir müssen an die ran, bevor die kriminell werden. Er hat es so beschrieben, seine Leute würden jeden Tag hunderte von Meldungen an Sozialbehörden schreiben, würden sagen, Mensch, bei dem und bei der sind wir uns sicher, das ist der nächste potenzielle Kandidat, Kandidatin, die brauchen Hilfe. Mhm. Aber die Behörden, die Schulen sind nicht ausreichend ausgestattet, dass die sich überhaupt kümmern können. Und diese Bandenkriminellen wachsen einfach nach. Also selbst wenn viele inzwischen auch verurteilt sind, man hat ja auch viele Gesetze geändert, man hat Strafen verschärft und auch Bestrafung von jüngeren Täterinnen und Tätern möglich gemacht, was es vorher so nicht gab. Aber trotzdem werden es ja mehr mit der Zeit.
Ist Schweden mit seiner Integration gescheitert?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es gibt einfach ein strukturelles Problem hier in Schweden. Das ist zum einen eben, das sind diese Gegenden, über die hier immer gesprochen wird, die auch auf gewisse Art und Weise stigmatisiert sind. Das ist sicherlich ein Problem. Und das zweite Problem ist einfach, dass es nicht ausreichend Personal gibt, um diese Kinder aufzufangen. So, und da können dann, und das heißt ja auch nicht, das werden dann alles kriminelle Karrieren, sondern aber in Bruchteilen kann es eben am Ende dazu kommen, dass ja diese Kinder eben schon sehr schnell von diesen Banden angeworben werden.
Was machen die dann eigentlich?
Es geht ja um Drogenhandel am Ende des Tages, also um den Drogenmarkt in Schweden. Und da geht es bei den Jüngsten, so beschreiben das Ermittler, geht es erstmal um so in Anführungszeichen einfache Dienste. Bring mal ein Paket von A nach B, kriegst du umgerechnet 50 Euro oder steh mal Schmiere für mich. So, damit geht es im Grunde genommen los und später werden das dann vielleicht Drogen, richtige Drogenkuriere, Menschen, die Drogen verkaufen, das sind so die Aufgaben. Also bei diesem, in Anführungszeichen, Bandenkrieg geht es ganz oft darum, das Revier abzustecken, ne? Okay. Also hier verkaufe ich, da verkaufst du.
Ist denn Schweden so ein Drogen-Hotspot?
Also Deutschland hat ja auch einen Drogenmarkt. Ich glaube, so kann man es ganz gut erklären. Der Unterschied ist, dass diese Banden oder Clans in Deutschland, die sind so top-down organisiert. Da sitzt jemand oben drüber und der kontrolliert sozusagen nach unten und würde vielleicht auch verhindern, dass solche Mordserien, die ja dann oft aus so einem Affekt, aus einer Emotionalität, aus Rache zwischen diesen jungen Menschen passieren, der würde kontrollieren, dass das nicht passiert. Und das ist in Schweden anders, weil eben diese Mitglieder dieser Banden sehr oft sehr jung sind und aber auch sozusagen dieses, naja, Oberhaupt in Anführungszeichen dann vielleicht fehlt. Dadurch passieren viele dieser Affekttaten. Also so beschreiben das so Insider, die sich mit diesen Clans hier beschäftigen.
Sag mal, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn du ja jede Woche aufs Neue hörst, dass vor deiner Haustür ein Kind erschossen wird, dass da um Drogen gekämpft wird?
Also das sorgt dafür, dass Populisten hier natürlich Aufwind haben. Also man sieht ja jetzt, dass auch die Rechtspopulisten zum ersten Mal die Minderheitsregierung stützen und mit vielen Forderungen aus ihrem Wahlkampf, da ging es um Migration oder auch um so Law-and-Order-Geschichten. Das ist das eine. Und das andere ist, zum einen gewöhnt man sich, glaube ich, an diese Meldungen, dass mal wieder irgendwo geschossen wurde oder jetzt in den letzten Monaten erleben wir, es gibt ganz viele Explosionen. Also es gab jetzt weniger Schießereien, aber auf einmal werden ganz viele Sprengsätze irgendwie gezündet an Häusern. Ich glaube, man stumpft ein bisschen ab, bis dann wieder solche Fälle kommen, wie eben zuletzt dieser Familienvater, von dem ich berichtet hatte, der vor den Augen seines Sohnes erschossen wurde. Das macht nochmal was, das rüttelt nochmal alle durch, weil das einfach so furchtbare Geschichten sind. Ja, und die Politik sagt ganz klar auch, wir greifen durch, wir priorisieren dieses Thema, aber wir werden auch keine schnelle Lösung haben. Also das ist nichts, was wir innerhalb von einer Legislaturperiode jetzt geregelt haben. Das kann auch 2 oder 3 dauern, so hieß es. Also das ist wirklich ein langer Prozess, der jetzt vor diesem Land liegt, das in den Griff zu kriegen.
Aber kann man das überhaupt in den Griff kriegen?
Ja, also die Antwort ist einerseits Polizei aufrüsten, Strafen verschärfen, weniger Migration ins Land zu lassen. Das ist so viel, was man gerade eben aus der Politik und aus dem Wahlkampf heraus gehört hat. Ich glaube, es bräuchte aber auch nochmal ein anderes gesellschaftliches Verständnis hier in Schweden, nämlich dieses Alla ska vara med, also alle sollen dabei sein, alle sollen hier die gleichen Rechte haben. Ich glaube, da muss sich jede und jeder nochmal hinterfragen, was genau er oder sie denn unter diesem Alle versteht. Also hat man wirklich alle im Blick und kann man nicht auch als Einzelperson vielleicht irgendwas tun in seinem Viertel vor Ort, um gegen diese Situation anzukämpfen. Und da gibt es ganz viele gute Beispiele auch. Also es gibt zum Beispiel sogenannte Nachbarschaftsgruppen. Also da schließen sich Eltern in diesen Gebieten oder auch an anderen Stellen einfach zusammen. Und die gehen freitags, samstags, sonntags, wie auch immer, abends durch die Straßen zu den Basketballplätzen und kommen mit den Kindern und Jugendlichen, die da rumhängen, ins Gespräch und gucken einfach, hey, was macht denn ihr hier? Mit wem hängt denn ihr hier rum? Was beschäftigt euch gerade? Also einfach so Präsenz zeigen, als Erwachsene Vorbild sein zum Beispiel. Es gibt Fußballvereine, wir haben mal ein Porträt gemacht von so einem Fußballtrainer, auch in einem sozial schwachen Gebiet, der ruft seine Jungs abends an, wenn die nicht zum Training kommen, weil es ihm eben nicht egal ist, weil er weiß, wenn die nicht kommen, ist das schlecht. Und diese Menschen, glaube ich, die muss man sich zum Vorbild nehmen, weil nur mit viel Strafen und mehr Polizei am Ende, so sieht es ja im Moment aus, ist das Problem noch nicht zu lösen.
Das ist vielleicht ein guter Moment, mal drauf zu schauen, was Brüssel eigentlich gegen die Bandenkriminalität macht. Die EU hat vor einigen Jahren schon eine Initiative ins Leben gerufen mit dem sehr eingängigen Namen Europäische Multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohung, kurz MPACT. Da arbeiten Polizei, Zoll und Justizbehörden auf internationaler Ebene zusammen und tauschen untereinander Infos aus. Das soll zum Beispiel dabei helfen, Drogenringe zu zerschlagen, damit der Drogenhandel abnimmt. Eine große Rolle spielen dabei vor allem die EU-Länder mit großen Handelshäfen. Belgien, die Niederlande und Deutschland. Über die Häfen kommt nämlich zum Beispiel Kokain aus Südamerika nach Europa. Und die Städte Antwerpen, Rotterdam und Hamburg haben angekündigt, dass sie in Zukunft unter anderem noch enger miteinander kommunizieren, damit Drogenkartelle eben nicht von einem Hafen auf den anderen ausweichen, wenn ihnen da die Behörden schon auf den Fersen sind. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wir verlinken euch einen Artikel in den Shownotes. Was kann man denn von Schweden lernen, wie man es nicht macht, damit so eine Situation in Deutschland zum Beispiel nicht entsteht?
Ich glaube, nicht wegzuschauen. Ich glaube, das Problem hier ist, dass man von vielen Seiten einfach zu lange weggeschaut hat und irgendwie gehofft hat, dass es schon gut gehen wird und dass es nicht so schlimm wird. Sondern man muss Anzeichen, erste Anzeichen von diesen Strukturen ernst nehmen. Und dann muss man reingehen und überlegen, was sind die Wurzeln und muss an diese Wurzeln ran. Und das ist das, was eben ja uns viele sagen, die sich mit der Bandenkriminalität beschäftigen. Das machen wir immer noch viel zu wenig. Also wir müssen eben in die Schulen, in die Kindergärten, wir müssen diese Familien kennenlernen. Da gibt es auch ganz viele tolle Projekte schon. Also ich habe auch zum Beispiel mit einer Polizistengruppe mal gesprochen. Die sind irgendwie 8 oder 10 Leute und nur die gehen erstmal in dieses eine Gebiet immer rein und wollen Vertrauen aufbauen. Denen geht es erstmal darum zu sagen, hey, wir sind da, aber wir sind für euch da und nicht gegen euch. Die Polizistinnen machen Müttergruppen, ne, und bieten einfach so Babygruppen an, um auch zu erklären, hey, was gibt's denn hier in Schweden für Kinder alles? Ne? Welche Hilfe könnt ihr in Anspruch nehmen? Welchen Kindergarten gibt es hier? Was machen wir hier eigentlich in Kindergärten? Was ist denn uns wichtig in der Pädagogik? Also so dieses vorsichtige Herantasten, dafür gibt es auch viele gute Beispiele.
Du hast vorhin gesagt, man stumpft so langsam ab. Geht es dir auch so?
Ja, in Teilen schon, muss ich sagen, weil ich ja diese Einmeldungen irgendwie auch jede Woche auf dem Handy habe und dann ist wieder irgendwo geschossen worden. So, das lese ich dann und registriere ich. Ich merke aber, dass es mich spätestens dann auch nicht kalt lässt, wenn es natürlich bei uns in der Nachbarschaft passiert, weil es dann auch Thema beim Abendbrottisch ist und ich den Kindern irgendwie erklären muss, warum ein Jugendlicher gerade einen anderen Jugendlichen offenbar erschossen hat und wie das eigentlich sein kann und ob sie sich sicher fühlen können. Und spätestens dann natürlich lässt es mich überhaupt nicht kalt. So, das ist keine Frage. Und es beschäftigt mich im größeren Sinne oder in dem größeren Zusammenhang auch, weil ich in Schweden schon mal gelebt habe vor vielen Jahren, also Ende der 90er und jetzt wieder hergezogen bin als Korrespondentin und ich mir einfach auch so ein bisschen Sorgen um dieses Land mache, weil es hier ganz viele Sachen gibt, die ich ganz, ganz toll finde und ich hoffe einfach sehr, dass sie es schaffen, diese Bandenthematik auch in den nächsten vielleicht 10 Jahren doch langsam in den Griff zu kriegen.
Was ist denn das Tolle an Schweden für dich?
Ach, also, so viel. Na, ich mag diese Gesellschaft sehr gerne. Ich finde, es ist eine sehr entspannte Gesellschaft, eine wahnsinnig freundliche Gesellschaft. So diese deutsche Meckerei, die erlebe ich hier ganz wenig, um jetzt auch mal in die andere Richtung zu bashen. so dieses ständige Rumkrakehlen, so das ist hier überhaupt nicht so. Also man hat, finde ich, eine ganz nette Art, miteinander umzugehen. Das mag ich sehr. Die Natur ist ein Wahnsinn. Die Lebensqualität extrem hoch. Ich finde, dass auch in Schulen, auch wenn ich sie gerade kritisiert habe, da ist nicht alles gut, das ist keine Frage, aber ganz vieles finde ich auch wirklich toll, nämlich so diesen Blick auf die Kinder, den die hier haben, und den Kontakt zu den Eltern, das hat eine Intensität, zumindest bei den beiden Schulen, die wir jetzt hier kennen, das kenne ich aus Deutschland so nicht. Was finde ich noch toll? Ich finde, man kann auch in Sachen so Gleichberechtigung, Chancengleichheit, kann man sich hier ganz viel abgucken. Also von, da geht es um Bildung, da geht es aber auch um Karriere, um nachher um Care-Arbeit und sowas. Auch nicht perfekt alles, aber da sind sie einen ganzen Ticken weiter. Ich finde, man erlebt viel weniger so einen Alltagssexismus als Frau in Schweden, weil das einfach viel verpönter hier ist. Es ist ein tolles Land, man kann viel lernen von diesem Land, auf jeden Fall.
Für alle, die vielleicht auch so eine rosarote Brille wie ich auf hatten und sich jetzt Sorgen um ihren Urlaub machen, ist es denn noch sicher genug, um dort unbeschwert Urlaub zu machen?
Auf jeden Fall. Also das sind ja keine Taten, die jetzt in einer solchen Regelmäßigkeit passieren und auch an touristischen Orten oder sowas. Ne? Also als Tourist kriegt man in der Regel überhaupt nichts davon mit, wenn man nicht schwedische Medien lesen kann und verstehen kann. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken zu machen.
Danke dir, Sophie. Also so schlimm das alles ist, Schweden ist nach wie vor ein sicheres und schönes Reiseland, sagt Sophie Donges. Und by the way, eines, in dem die Leute trotz allem besonders zufrieden sind. Wusstet ihr, dass die Menschen in Schweden nämlich zu den glücklichsten weltweit gehören? Beim Weltglücksbericht 2024 landet Schweden auf Platz 4 hinter Finnland, Dänemark und Island. Deutschland hat es dann nur auf Platz 24 geschafft. Das war 27, der Podcast zur Europawahl, produziert von BR24. Redaktion dieser Folge: Nina Lenz, Linda Becker, Veronika Süß und ich, Hannes Kunz. Unser Dank geht an unsere Korrespondentin Sophie Donges und das ARD-Studio Stockholm, an unseren Brüssel-Korrespondenten Jakob Meyer fürs Fact-Checking und an NDR Info und Bayern 3 für den Support. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gern ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Nichts ist so spannend wie die Realität, das echte Leben. Das kriegt ihr in unserem Podcast und noch mehr wirklich wahre und super spannende Geschichten, die bekommt ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Bayern 3 True Crime Podcast. In der aktuellen 7. Staffel Unter Verdacht sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue, spannende Kriminalfälle, die alle tatsächlich so passiert sind. Es geht um die Fragen, wer ist schuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt. Eine echte Empfehlung. Bayern 3 True Crime Unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.